Hallo, hier ist Ursula, dein Podcast-Host und Gründerin der Cheatflower Academy. Wusstest du, dass wir seit kurzem eine kostenfreie Online-Community hosten, in der du dir jede Woche Ayurveda-Tipps und Inspiration für deinen Alltag holen kannst? Im Rahmen unserer Cheatflower 108-Community kannst du kostenfrei dabei sein. Es erwarten dich jede Woche Wissensimpulse, Inspiration in Form von Geschichten, Denkanstöße zur Reflexion, Austausch mit Gleichgesinnten und Wohlfühlzeit mit Meditation, Atemübungen oder Yoga. Wenn dich das interessiert, schau auf unsere Website www.jadeflower.academy. Ich freue mich, wenn ich auch dich dort bald begrüßen darf. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören und danke dir, dass du hier bist.
Deswegen ist es wichtig, in welche Richtung dieser Eingang positioniert ist, wie ich den betrete und dann aber auch, wie dieser Eingangsbereich gestaltet ist. Und das ist immer auch bei einem von diesen Grundsätzen, die ich immer und jedem empfehlen kann, aus Vastu-Sicht, den Eingang hell zu gestalten.
Willkommen zu dieser Folge von Verstehe Ayurveda, verstehe dich mit mir, Ursula Feuerherd. In dieser Folge tauchen wir in ein Thema ein, das eng mit Ayurveda verbunden ist. Vastu. Das ist die uralte indische Lehre der Raumharmonie und eine Schwesterwissenschaft des Ayurveda. Zu Gast ist diesmal Vastu-Beraterin und Architektin Kim Sabine Eichhorn. Wir sprechen darüber, wie Räume auf uns wirken und warum zum Beispiel der Eingang eines Hauses so entscheidend für die Energie ist und wie du dein Zuhause zu einem Ort machen kannst, der dich wirklich stärkt. Wir sprechen über Ordnung, Farben und das Räuchern von Räumen und darüber, wie deine individuelle Konstitution mit deinem Wohnraum in Verbindung steht. Kim ist außerdem Meditationslehrerin und hat uns als kleines Geschenk eine wunderschöne Meditation mitgebracht. Die Meditation Raumbewusstsein. Sie hilft dir, deine Sinneswahrnehmung und dein Raumbewusstsein zu schärfen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt rein in die Folge. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Kim, bei mir im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich ganz von Herzen über die Einladung.
Kim, das ist ja heute für mich ein ganz besonderes Interview, weil wir das Thema Vastu tatsächlich noch nie im Podcast hatten. Das ist ja eine der vielen Schwesterwissenschaften des Ayurveda. Magst du uns mal erklären, was das überhaupt ist? Was ist Vastu und warum gibt's das?
Ja, also Vastu, wie du schon sagst, das ist ein Teil aus diesem vedischen Universum, aus diesem vedischen Wissen. Und genauso wie es Ayurveda und das Schottisch wird eben berichtet, dass es herabgegebenes Wissen, also Shruti ist. Das heißt, dass die universelle Weisheit von den Rishis, also den Sehern, aus höheren Ebenen empfangen wurde. Und deswegen über viele, viele, viele Jahrtausende mündlich weitergegeben wurden und dann erst irgendwann das Wissen schriftlich oder verschriftlicht wurde und das vorher halt schon lange existiert hat. Und so ist es beim Vastu eben wie auch beim Ayurveda, Schottisch, Yoga, also alles, was zu dem vedischen Universum ja gehört, brauche ich dir nicht erzählen, dient dazu, das Leben und eben auch das Bauen im Einklang mit den universellen Prinzipien und der Lebensenergie, also dem Prana, zu gestalten.
Was ist der Outcome, wenn man das macht? Ich war leider noch nie in einem Gebäude, das nach Vastu gestaltet wurde. Was passiert da? Ich habe schon gehört, dass man das sofort spürt oder dass man sich einfach gleich wohlfühlt. Wie würdest du das beschreiben?
Also ich ganz persönlich für mich habe es erfahren in einer gesundheitlich schweren Zeit und einfach wirklich an meinem Körper, an meinem Geist erlebt, wie es mir geholfen hat, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und so wie ich das für mich beschreibe, ist es für jeden Mensch individuell, wie er oder sie das empfindet oder erlebt. Bei den einen dauert es auch tatsächlich Wochen, Monate, bis sie eine Veränderung wahrnehmen oder überhaupt etwas spüren. Der eine oder die andere spürt auch nichts. Auch das kann sein, weil zum einen die Wahrnehmung gelernt werden muss Und zum anderen, wir alle halt auch mit verschiedenen Nakshatren daherkommen, mit verschiedenem Karma.
Und magst du das erklären, was ein Nakshatra ist?
Ein Nakshatra kommt aus dem Schottisch, also aus der vedischen Astrologie. Und jeder Mensch hat sein eigenes Nakshatra, was ein bisschen mit unserer Astrologie vergleichbar ist, aber nicht ganz, weil in der vedischen Astrologie das Nakshatra richtet sich nach dem Mondstern und nicht nach der Sonne wie bei uns. Das ist ein grundlegender Unterschied. Und tatsächlich ist das Nakshatra jedes Bewohnenden, hat einen Einfluss darauf, wie Räume gestaltet werden. Also wann du geboren bist, hat einen Einfluss darauf, wie deine Frequenz, deine körperliche Schwingung aussieht und mit was für einer Schwingung im Außen du in Harmonie gehst. Und dementsprechend, jetzt immer ganz tief ins was du eingedeift.
Ja.
Dementsprechend wird, wenn wir ein Haus planen nach Vastu, alle Maße dieses Hauses berechnet nach Ayadi-Formeln, nach 16 Formeln und abgestimmt, sodass dieses Gebäude eine Schwingung erzeugt, die sowohl harmonisch mit der Umwelt, also der Natur ist, in universellen Prinzipien, als auch mit dir als Bewohnerin in Resonanz geht. Und so dich unterstützt in deiner Entwicklung. Und in der Entwicklung bedeutet am Ende des Tages natürlich Gesundheit, Wohlstand, Wohlbefinden und so weiter, Lebensfreude, was wir uns alle wünschen, wenn wir ausgeglichen sind.
Wir werden dann später noch näher drauf eingehen, wie das eigentlich genau funktioniert und wonach du da gehst bei den Bewohnern. Vorher noch kurz zum Vastu. Wie wurde das historisch angewandt? Also zu der Zeit, als es entwickelt wurde, vor einigen tausend Jahren, wer hatte da Zugang zu dem Wissen und wofür wurde es damals angewandt?
Also im Prinzip habe ich es vorhin schon so ein klein bisschen beantwortet, weil das ist eben den Rishis zugänglich gewesen und die haben es in die Welt, in unsere Welt, der Normalos, in Anführungszeichen, getragen, schon immer so gewesen, bei allen vedischen Wissenschaften. Wo es schon immer auch Anwendung fand, ist in den Tempeln und auch da erklärt sich, das warst du wieder, weil durch diese mathematischen Berechnungen wurden die Tempel und auch Ausrichtungen nach Himmelsrichtung und weitere Aspekte wurden diese Tempel so gebaut, dass sie sozusagen als Energiegeneratoren wirken. Ja, also ich kann es mir so total gut vorstellen, ja, wenn ich einen Generator habe, der halt Strom erzeugt. Und ein Tempel ist im Prinzip das Gleiche. Also ein Tempel ist zu 100% Vastu-konform gebaut,
wow,
in seinem Umfang, in seinen Höhen, in seinen Neigungen. Alles daran wird berechnet, wie wir zu den Himmelsrichtungen geneigt ist. Ein Tempel ist 0 Grad nach Norden ausgerichtet. Das gibt die höchste Energie. Und im Vergleich Wohnhäuser werden ein bisschen aus dieser höchsten Energie, aus diesem Winkel rausgedreht. Außer du bist schon so kurz vor dem nächsten Leben Erleuchtung, ja. Dann würde ich raten, auch auf die 0 Grad zu gehen. Aber das sind ja die wenigsten von uns. Wir alle haben ja noch unsere Aufgaben vor uns.
Ja, ich möchte das schon anteasern. Das klingt jetzt total mathematisch, ein bisschen technisch für mein Gehirn. Aber du wirst uns später auch noch erzählen, so ganz praktische Tipps. Man kennt ja Feng Shui, das ist ja viel bekannter wie Vastu. Und da gibt es auch so einfache, was kann ich denn in meinen Räumen verändern und so weiter. Und du wirst uns dann da noch einige Tipps auch mitgeben aus dem Vastu, was man so selber ganz konkret machen kann, ohne jetzt die Räume verschieben zu müssen oder Ausrichtungen und so weiter.
Oder Wände einreißen.
Genau, genau. Kannst du uns auch die Verbindung zum Ayurveda nochmal erklären? Wie hängen denn diese beiden Wissenschaften zusammen?
Super gerne. Also wie du schon gesagt hast, Vastu und Ayurveda sind Schwesterwissenschaften. Die beruhen beide auf den 5 Elementen. Also wer im Ayurveda schon ein bisschen eingetaucht ist, ist bekannt mit Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Und wenn wir mit Vastu arbeiten, bestehende Räume optimieren, neu bauen, ganz egal, in dem Moment, wo wir uns mit Räumen, in denen wir etwas tun, ob arbeiten oder wohnen, beschäftigen wir uns mit den 5 Elementen. Die strömen im Zentrum eines Raumes ein Das ist Prana, die Lebensenergie. Und daraus entsteht der Äther im Zentrum eines Raumes. Und aus dem Äther, das ist der feinstofflichste, im Ayurveda genauso, entstehen dann die anderen vier Elemente. Also die entstehen automatisch in bestimmten Himmelsrichtungen. Völlig natürliche Ordnung, braucht man gar nichts zutun, kann es einfach nur nutzen. Das finde ich so schön daran. Und darauf beruht Vastu genauso wie Ayurveda. Also dem Verständnis, dass alles miteinander verbunden ist. Und was wir jetzt noch im Speziellen zum Beispiel anbieten in unseren Vastu-Beratungen, ist, dass wir Ayur Vastu mit reinnehmen. Ich habe eine ganz liebe Kollegin, die Yvonne Meinhardt, die ist Bauzeichnerin, Ayurveda Health Coach und Vastu-Expertin.
Tolle Mischung.
Genau, habe ich mir gleich ins Team geholt.
Super.
Und wir haben uns gemeinsam eben in das Ayurvastu-Thema vertieft, um diese, das, was da so synchron ist, was sich überschneidet, was eben zusammengehört, aber halt auch schwer ist zu greifen, weil beides so riesige Universen an Wissen sind, ein bisschen aufzudröseln und runterzubrechen. Und das heißt, wir schauen uns dann bei der Raumgestaltung gezielt die individuelle Konstitution, also die Doshas und deren Anteile, an und daraus abgeleitet die Bedürfnisse der Bewohnenden, sodass wir die Räume darauf abstimmen können. Und dann kann man dadurch eben ein ganzheitliches Umfeld schaffen, in dem Gesundheit, Entwicklung, Wohlbefinden, was ich vorhin schon alles aufgezählt habe, gefördert wird, aber eben auch ganz bewusst kann ich dann den Raum nutzen, mich selbst aus der Disbalance zu bringen.
Ich sehe jetzt bei dir zum Beispiel im Hintergrund ein Holzbücherregal. Worum geht's denn bei der Raumgestaltung jetzt da? Oder du hast auch die Farbe in so einem schönen rötlichen Ton gestrichen. Also Marsrot. Eher so erdiges Marsrot. erzähl mal, was hat das für einen Hintergrund?
Ja, ich bin tatsächlich gerade in diese neuen Räume reingezogen und durfte die vorher auch nach Vastu beraten. Das ist ein ökologischer Baustoffhandel, in dem ich jetzt hier mein Büro mit aufgeschlagen habe. Und das hat sich in der Beratung tatsächlich ergeben. Das ist ganz konventionelles Gebäude gewesen, auch nicht gut ausgerichtet nach Vastu. Und drum haben wir besonders darauf geachtet, hier einige Optimierungen zu machen. Also hier haben wir tatsächlich eine Wand aufgerissen, um das Zentrum zu befreien, damit die Energie fließen kann. Und ganz, ganz viel mit Farben gearbeitet. Natürlichen Farben, ökologischen Farben. Und hinter mir ist tatsächlich rot, weil mein Schreibtisch ist direkt im Übergang zwischen dem Wasser- und dem Feuerelement. Und da komme ich noch ein kleiner Deep Dive.
Yeah.
Mein Kraftelement ist nämlich das Feuer. Das kommt aus dem Schottisch, aus der vedischen Astrologie. Deswegen kann ich total problemlos diese Feuerenergie vertragen, weil ich die ausgleiche, weil es mein Kraftelement ist.
Aha. Heißt das auch, dass du in deiner Grundkonstitution viel Pitta hast oder ist es da
andere? Ich bin Pitta-Vata.
Mhm.
Ganz genau.
Das heißt, das würde jetzt nicht das Pitta noch mehr befeuern, wenn du da mehr feurige Elemente hast?
Also das ist was man muss immer schauen, aus welchem Blickwinkel man betrachtet. Wenn es um die Räume geht, ist Vastu immer die ausschlaggebende Wissenschaft.
Mhm.
Wenn es um den Körper geht, ist Ayurveda die ausschlaggebende Wissenschaft.
Mhm.
Ja, also wenn ich an meinem Körper eine Veränderung wahrnehme, die im ayurvedischen Kontext etwas mit Pitta zu tun hat,
ja,
dann gilt das, was das Ayurveda mir rät, jetzt zu tun. Und das Vastu kann ich unterstützend nutzen. Dass ich zum Beispiel sage, ich arbeite in der Zeit nicht so viel an diesem Schreibtisch hier und lieber drüben am Beratungsschreibtisch zum Beispiel, der im Wasserelement positioniert ist.
Okay. Mhm.
Oder umgekehrt, wenn ich eben wahrnehme, dass mir das, während ich hier arbeite in dem Feuerelement, dass ich zu risikoreich werde.
Ja.
Dann kann ich halt auch schauen, dass ich über meinen Körper reguliere und dann über das ayurvedische Wissen oder über Nahrung, ja, schauen, dass ich halt nicht immer meinen heißen Tee hier trinke, den ich eigentlich immer vor mir stehen habe, ja, das heißt jetzt als Beispiel, sondern mich dann halt eher runterkühl und ja, die ayurvedische Wissenschaft eben anwende.
Verstehe. Kim, was hat dich denn zum Vasta und zum Ayurveda gebracht? Das ist ja einmal ganz spannend. Du bist auch Meditationslehrerin. Also was so die eigenen Hintergründe sind. Wie ging es bei dir?
Ich sag mal, in meinem früheren Leben, sag ich meistens, weil es so unterschiedlich ist, war ich absoluter Workaholic, bin durch die Welt gechattet, war auch super erfolgreich, habe in San Francisco gelebt und bin zwischen Europa und hier hin und her gechattet und mit tollen Architekturbüros gearbeitet und an Riesenprojekten gearbeitet und ich habe super, super viel gelernt, hatte aber überhaupt keinen Zugang zu mir, meinem Körper oder irgendwas Spirituellem. Ich gehörte zu dem Schlagmensch, der damals sagte, was, Yoga? Die sprechen so langsam und da schwitze ich überhaupt nicht. Was soll ich dann? Wäre mir damals jemand mit Vastu gekommen? Schwierig. Ja, und dann hatte ich einen Burnout mit 30. Der war richtig heftig. Da war ich ein Jahr völlig außer Gefecht. Und in dieser Zeit, ja, ist mir eine neue Welt offenbart. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich habe in der Zeit über die Meditation meinen Geist beruhigen können, übers Ayurveda zu meinem Körper gefunden. Und als das passiert war und ich so weit war, dass ich wieder nach außen schauen konnte, so, was machst du jetzt mit deinem Leben? Weil das, was du vorher gemacht hast, hatte ich jetzt irgendwie in Burnout gebracht. Mhm. Und da habe ich keine Lust mehr drauf gehabt. Und da bin ich so von Herzen dankbar, ist mir das Vastu über das Ayurveda, das Vastu über den Weg gelaufen. Und auf einmal stand ich da, ich weiß es noch, in meinem Wohnzimmer damals und dachte so, wow, eigentlich hast du das Architekturstudium echt geliebt und super gerne das gemacht, auch umgesetzt, aber wie war halt das Problem? Und Vastu war für mich die Antwort darauf, nämlich mit Sinn. Und vorher war das halt ohne Sinn.
Ja, ja.
Und dann habe ich begonnen, meine eigene Wohnung damals umzustellen. Das hat mir nochmal einen richtigen Boost gegeben, aus diesem Burnout rauszukommen. Und habe dann angefangen, Ausbildungen zu machen. Verschiedene. Also ich habe bei der Europäischen Akademie für Ayurveda in Bierstein meine allererste Vastu-Ausbildung beim Marc Rosenberg machen dürfen. Und da war aber mein Wissensdurst noch lange nicht gestillt, weil da war ich total angefixt und dann habe ich ganz viel selbst recherchiert und gelesen und irgendwann bin ich auf Mark Lillmann gekommen, die Vastu Academy in der Schweiz, wo ich dann auch alles an Ausbildung aufgesogen hat, was er anbietet.
Yeah.
Und dort darf ich inzwischen auch lehren. Gebe dort die Vastu Wohn- und GeschäftsberaterInnen Ausbildung inzwischen. Nächstes Jahr fängt es übrigens wieder an.
Ah, sehr schön.
Im September. Ja, das ist mein Weg. Und die ersten Jahre bin ich noch ganz normal dann wieder in den Architekturjob reingegangen, habe in Architekturbüros gearbeitet. Und 2019 ging es dann einfach nicht mehr. Also ich habe dann versucht, mich auf Nachhaltigkeit und Ökologie zu spezialisieren und darauf zu fokussieren. Aber in meiner Tätigkeit als Projektleiterin war ich mit so viel Unsinn einfach, also und auch Unmenschlichem konfrontiert, das ging einfach mit meinen Werten nicht mehr überein und habe mich selbstständig gemacht.
Mhm. Wow.
Und seitdem, ja, erst war ich ganz alleine unterwegs und dann über die Akademie auch habe ich immer mehr Menschen kennengelernt, wie die Yvonne zum Beispiel oder andere. Kann man gerne auf meiner Webseite mal schauen, da ist das ganze Team, mit wem ich alles kooperiere.
Ja, Studio Raumbewusstsein, das ist in den Shownotes dann verlinkt.
Da brauche ich die nicht aufzählen, zusammengestellt. Und wir sind jetzt, also ich bin immer noch freie Architektin, hab kein Architekturbüro im klassischen Sinn, sondern wir tun uns immer zusammen, wenn ich kleinere oder größere Projekte habe und schauen, wer hat Kapazität, wer ist dafür am geeignetsten und dann stellen wir uns zusammen, so wie es fürs Projekt am sinnvollsten ist. Und das ist ein Träumchen. Ich bin so dankbar dafür, dass sich's genau so entwickelt hat.
Ja. Hast du vielleicht dann einen Tipp für Business Owner, also bevor dem mal englische Wörter zuerst ein, Menschen, die selber ihr Business haben, ihr Unternehmen, du bist ja aus einem sehr stressigen Alter kommen, das hat dich ins Burnout gebracht. Wie führst du heute dein Unternehmen, damit es nachhaltig ist, auch für dich persönlich?
Ja, ich will voranstellen, dass ich dann auch noch in 2 Wochen wird er 3, also vor fast 3 Jahren meinen Sohn bekommen habe. Das hat die Selbstständigkeit natürlich nicht stressfreier gemacht.
Ja.
Und deswegen aber auch umso mehr, umso stärker ist es in der Aussage, wenn ich sage, dass es die Meditation und die Anwendung der vedischen Wissenschaften ist. Es ist alles. Alles von diesen Universen vergessen wir von Zeit zu Zeit. Ja, von diesen Wissensuniversen meine ich.
Yeah.
Ne, du bist so in deinem Alltag drin, dass du halt auch, wenn du ayurvedische Routinen hast, einfach nicht dran denkst. Das ist völlig menschlich und normal. Und das Wunderbare an den vedischen Lehren, wie ich finde, ist, dass sie so auf allen Ebenen wirken und wir das auf allen Ebenen für uns nutzen können. Nämlich meine Räume gestalte ich eben so bewusst, dass egal in was für einem Stress ich bin, meine Augen immer an irgendeinen Punkt kommen, wo ich mich erinnere. Das brauchst du zum Ausgleich. Oder du hast heute noch nicht meditiert. Aber nicht im Sinne von, du hast was vergessen und sollst es noch machen, sondern in dem Sinne von Erinnerung an das, was mir hilft, in den Ausgleich zu gehen. Und was ich einfach vielleicht dann morgen machen darf.
Ja, ja. Nicht so der Moralfinger oder der innere Drill Sergeant, der dich dann antreibt, sondern man lernt es auch lieben.
Und ja, nee, überhaupt
nicht. Der Körper,
nicht.
Das ganze System ja. Ruft ja dann danach, hey, mach das wieder, das tut es so gut. Ja.
Genau. Ja, für mich ist das zum Beispiel die Vastu-Yantra-Meditation, das ist jetzt. Das ist noch ein Doppel-Deep-Dive. Es gibt Yantren, kennt man vielleicht im Kontext von Ayurveda und den vedischen Lehren, auch Zeremonien und so.
Magst du es nochmal
erklären? Yantren sind ja im Prinzip geometrische Formen, die auch wieder Frequenz, Resonanz, Schwingungen erzeugen und Energie produzieren können und Räume stärken oder heilen können. Mantren kennt man vielleicht aus dem Yoga und der Meditation, und Mantren sind ist das gleiche Schwingungsmuster als Sound sozusagen, und das Yantra ist das als geometrisches Bild. Und das Vastu-Yantra, das ist ein ganz spezielles Yantra, das das perfekte Universum abbildet und über das ich jeden Morgen eine Mini-Vastu-Meditation mache, 11-mal rezitieren. Und ein Räucherstäbchen anzünden und wenn ich noch Zeit habe, dann noch Blumen dazu und wenn ich noch ganz viel Zeit habe, noch ein bisschen Gaben, Obst, Essen dazu und weiter bin ich noch nicht gekommen. Es gibt insgesamt noch viel mehr Dinge, die man in diesem Ritual tun kann. Aber das ist genau das, worauf ich eigentlich hinaus will. Diese vedische Welt, die kann sich total an unseren Alltag anpassen. Und wenn ich da halt mal ein bisschen mehr schaffe, ist das wundervoll. Und wenn ich ein bisschen weniger schaffe in meinem Alltag, ist das halt genauso wundervoll. Und das ist auch das, was mir hilft, immer wieder in die Balance zu kommen. Weil all das ist kein Garant dafür, dass man nicht aus der Balance rauskommt, aber eine unglaubliche Hilfe dabei, schnell wieder zurückzukommen.
Ja. Und das ist einfach gelebtes Wissen. Und jeder, der einen Teil der Veden weitergibt, aus welcher Ecke das auch kommen mag, das kann man nur weitergeben, wenn man auch die Erfahrung hat damit. Also das ist nie reines intellektuelles Wissen. Das muss man auch verkörpern und spüren. Wie siehst du das?
Ja, total. Also so ist das auch mit meiner MeditationslehrerInnen-Ausbildung gekommen, weil ich selbst erlebt habe, was für ein zusätzliches Universum mir das geöffnet hat. Also ich habe in der Meditation erlebt, das kriege ich jetzt noch Gänsehaut, das ist so viele Jahre her, dass mich nichts einsperren kann. Also ich habe früher Platzangst gehabt übrigens.
Wow.
Und seitdem ich dieses Erleben in einer ganz, ganz tiefen, stundenlangen Meditation hatte, dass alles aus Weite, wir allem aus einem bestehen, ja, da führt kein Weg zurück. Das ist einfach da und das kann ich einfach absolut, jetzt ruhigen Gewissens, es hört sich so übertrieben an, sondern das kann ich einfach aus absolut tiefstem Inneren, nee, es ist nicht mal inneres, sondern es ist angebundenes Wissen, aus dem ich das sagen kann. Und deswegen bin ich davon so überzeugt.
Dann lass uns über Vastu sprechen, Kim. Was ist denn beim Vastu das Wichtigste, wenn jetzt Klienten zu dir kommen und sagen, hilf mir, mein Haus auszurichten? In den wenigsten Fällen, wir haben ja im Vorfeld auch gesprochen, hat man ja das Glück, dass man das von null weg auf die grüne Wiese stellen kann. Wie schaust denn du da drauf in deiner Vastu-Beratung? Was ist das Wichtigste und wie geht man dann weiter in Details?
Also, es ist wie im Ayurveda auch, one solution fits all gibt's einfach nicht. Wir Menschen sind total individuell in unserer Konstitution, in allem, was uns ausmacht. Genauso individuell sind übrigens auch Räume, auch wenn wir die planen. Was ich jedem, egal ob es um Beratung oder um Planung geht, also um Bestand oder Neubau oder Umbau oder Sanierung, whatever, was ich aus meiner Erfahrung einfach sagen kann, ist, dass es unheimlich wichtig ist, zu verstehen oder einen Schritt zurückzutreten, bevor man so losjumpen will, und sich den Ist-Zustand anzuschauen. Weil wenn du deinen Ist-Zustand optimierst, hast du eine viel bessere Ausgangsbasis für alles, was da halt kommen kann und dann halt auch überhaupt erst kommen kann. Ja, also nicht nur darf, sondern auch kann. Weil wenn du deinen Ist-Zustand optimierst, bist du viel offener für Dinge, die du ohne die Optimierung deines Ist-Zustandes vielleicht gar nicht gesehen hättest.
Das ist super Sicht auf die Dinge, eher.
Ich hatte gerade, also wirklich gerade war ich bei einer Vastu Wohn- und Geschäftsberatung zu Hause bei einem Ehepaar und die haben mich angerufen, dass irgendwas mit dem Haus ist und sie überlegen oder hätten schon nach neuen Grundstücken geschaut und überlegen, neu zu bauen oder eine Bestandsimmobilie zu kaufen. Und dann sage ich, wenn es für euch recht wäre, lasst uns doch erstmal den Ist-Zustand anschauen und optimieren, weil wenn euer Jetzt ausgeglichener ist, dann braucht ihr auch mich in Beratungsfunktion weniger, weil ihr die alten Muster anfangt abzulegen.
Okay.
Ja, du kannst dir das vorstellen, das ist wie mit Gewohnheiten. Also die Energie von einem Raum, an die gewöhnst du dich. Genauso wie du dir jetzt zum Beispiel als Kind angewöhnst, gewisse Verhaltensmuster, weil du halt abhängig von deinen Eltern bist, hast du gewisse Verhaltensmuster, die du dir halt angewöhnst, weil so läuft's halt. Und irgendwann, wenn wir dann älter sind, dann merken wir manchmal bewusst, manchmal unbewusst, dass das da hakt. Ja? Und dass wir da in die Veränderung gehen müssen. Und das sind Schleifen, die wir durchlaufen, bis wir es irgendwann endlich gecheckt haben. Unser Verhalten auch zu ändern oder unsere Reaktion. Und so ist es tatsächlich mit den Wundgrundrissen auch. Es hört sich vielleicht lustig an. Also es ist auch irgendwie lustig, aber ich habe es ganz, ganz oft, oder wir alle Vastu-Experten sehen das ganz, ganz oft, dass Menschen, die sich Wohnungen oder Häuser suchen, immer wieder die gleichen Vastu-Defekte aussuchen.
Aha. Was war zum Beispiel in diesem Beispiel von dem Ehepaar, was war denn für Sie so störend, dass Sie gesagt haben, mit dem Haus ist irgendwas?
Also die haben da jetzt tatsächlich schon, 16 Jahre, also wirklich eine lange Zeit drin gelebt, sind aber die dritten Besitzer von diesem Haus gewesen. Also sie haben es nicht selbst gebaut. Und ich war dann bei denen vor Ort im Gespräch. Dort haben sie mir noch viel mehr dann auch erzählt, dass sie eigentlich schon ab dem Einzug die Frau des Hauses Sachen gespürt hat oder wahrgenommen hat, die sie nicht passend fand. Und das wurde mit den Jahren, wurden das halt immer mehr Sachen.
Okay.
Wie zum Beispiel, sie hat gesagt, diese eine Tür, die wollte ich nie benutzen. Wir sind eingezogen und ich habe gesagt, wir benutzen diese Tür nicht. Und dann sind die lieber runter ins Untergeschoss gelaufen immer und haben unten die Tür als Eingang, als Haupteingang benutzt. Und dann habe ich halt hinterfragt, ob sie irgendwelche Informationen haben zu den Menschen, die da vorher wohnten. Dann sagten sie, ja, das waren auch ein Ehepaar, die haben verkauft, weil sie sich haben scheiden lassen. Und da hat's klick-klack gemacht und die Eingänge sind nach was zu bestimmten Qualitäten zugeordnet. Und dieser Eingang, den die Frau nicht nutzen wollte, ist tatsächlich dieser Qualität, die was mit also schwieriger Beziehung und eventuell Trennung sowas in diese Qualität, in diese Richtung ging.
Wow, ich krieg grad Gänsehaut. Und auch was für ein Feingefühl, dass die einfach intuitiv gesagt haben, ich mag diese Tür nicht benutzen.
Ja. Ja, vertraue deiner Intuition. Allerdings, Also da kommt bei mir immer ein Komma aber, weil diese Gewohnheit, ja. Und deswegen sage ich immer, Ist-Zustand betrachten und dann die Flügel ausbreiten.
Ja, ja. Ja, aus einer Disbalance heraus, aus einer richtig krassen, trifft man auch keine guten Entscheidungen. Und dann ganz passt genau. Dann ist das, was wir vielleicht Intuition nennen, eigentlich nicht wirklich das gute Weise, was uns dazu flüstert, ja.
Ganz genau. Es ist halt das, was wir kennen. Und was wir kennen, fühlt sich erstmal einfach an. Und dann gehen wir den Weg halt. So ist es genauso mit dem Alltag. Es dauert halt seinen Moment, aus Gewohnheiten rauszukommen. Und so sind das auch die feinstofflichen Gewohnheiten oder Empfindungen, die man halt in Räumen hat oder mit Räumen hat.
Wir waren jetzt gerade dabei, was ist denn das Wichtigste, wo du drauf schaust? Aber jetzt möchte ich da noch eine Zwischenfrage stellen, weil wir gerade die Eingänge hatten und da hast du mir im Vorgespräch auch was Spannendes erzählt. Und ich habe auch in deiner Telegram-Gruppe gesehen oder in einem von deinen Blogartikeln über die Wichtigkeit des Hauseingangs oder der Wohnungseingang, was auch immer, wie man halt wohnt. Was ist da so wichtig dran?
Also der Eingang, oder andersrum angefangen, im vedischen Wissen wird der Eingang dem Gast, dem Willkommensein zugeschrieben. Ja? Und in dieser Kultur ist es ganz, ganz hoch angesehen, immer Gäste immer willkommen zu heißen. Gäste immer rein mit denen, weil die bringen positive Energie. Jeder Gast bringt was Gutes mit rein. Die werden hoch angesehen, die werden immer mit Essen versorgt, bis sie nicht mehr können und mit Trinken. Ja? So, also das ist schon mal das eine, einfach willkommen zu heißen. Ja? Mhm. Positiv, Positivität, dort, wo wir das Haus betreten oder die Wohnung. Das andere ist, aus Vastu-Perspektive, dort, wo der Eingang sitzt, sitzt eine Energielinie, die heißt Yoni-Sutra. Mhm. Yoni, auch aus dem Ayurveda, ist das weibliche Geschlechtsorgan. Das heißt, übersetzt oder übertragen, der Eingang ist der Bereich, in dem die nährende Energie oder das Haus genährt wird. Ja. Wo diese Energie einströmt, wo es eben wichtig ist, dass da diese positive, günstige Energie einströmt. Deswegen ist es wichtig, in welche Richtung dieser Eingang positioniert ist, wie ich den betrete und dann aber auch, wie dieser Eingangsbereich gestaltet ist. Und das immer auch bei einem von diesen Grundsätzen, die ich immer und jedem empfehlen kann, aus Vastu-Sicht, den Eingang hell zu gestalten. Schön im Sinne von, was ist für dich schön? Aber auch ganz viel Nichts. Also Ordnung.
Ja, ja.
Und ein Objekt so zu positionieren, dass wenn du reintrittst, dort dein Blick drauf fällt und das für dich irgendwie so ein erhebendes Gefühl hat oder ein ankommendes, ja, so dass wir bewusst eintreten. Weil, also das meinte ich vorhin mit diesen Ankern, die man übers Vastu dann halt setzt. Wenn du nämlich in deinen Hauseingang reinkommst und da ist immer dieses eine Element, das für dich einfach ankommen bedeutet, hältst du automatisch einen Moment inne und atmest durch. Und das ist ein ganz anderes Ankommen, als reinstressen, rausstressen, überhaupt nicht wahrnehmen, dass man die Tür aufgeschlossen hat und die Tasche irgendwo hingelegt hat und nachher seinen Schlüssel dann sucht.
Mal schön. Ja.
Also das hat immer, also diese ganzen Vastu-Aspekte und an Anführungszeichen Vorschriften, ja, es hat immer etwas damit zu tun, das Leben im Prinzip leichter zu machen.
Ja, auch wenn es gar nicht auf der bewussten Ebene ist, aber
genau.
Es macht was mit dem eigenen Geist, ob da jetzt die Kinderschuhe und Jacken herumstehen. Bei uns draußen gerade. Oder was ein schöner Anblick ist, wo man gerne kurz verweilt, geistig und im Auge.
Genau. Ja, und zusätzlich hat das etwas damit zu tun, an welcher Position ich in dieses Wohnfeld eintrete. Da gibt's, das heißt Falashruti Mandala, und da gibt's ganz viele Matrizen auf dieser Matrix, das ist jetzt alles Deep Dive. Was wichtig ist, daraus zu ziehen, ist, sich damit auseinanderzusetzen, welche Qualität aktiviert wird, wenn ich in mein Haus oder in meine Wohnung reingehe, um zu wissen, ob es da was so auszugleichen gibt oder halt nicht.
Mhm. Das heißt, bei dir zum Beispiel mit viel Feuer in der Konstitution, wie gestaltest du dann idealerweise deinen Eingangsbereich?
Also die Gestaltung vom Eingangsbereich ist immer für alle gleich, das, was ich eben aufgezählt habe. Ja? Mhm. Hell, also wirklich alle diese Punkte, wie ich sie gerade aufgezählt habe.
Okay, yeah.
Konstitutionsabhängig Das Einzige, was ich an der Stelle konstitutionsabhängig empfehlen würde, ist, dass die viel Vata haben, umso mehr für Ordnung sorgen sollten an dieser Stelle. Also wirklich, dass man weiß einfach, der Hut kommt immer dahin, die Jacke kommt immer dahin, die Tasche kommt immer dahin, weil das beruhigend wirkt, ja, und einfach hilft, sich organisiert zu halten. Hat aber eher was jetzt auch mit dem Luftelement zu tun, wenn also im Nordwesten eines Grundrisses herrscht das Luftelement. Und es ist echt witzig. Viele der Projekte oder Beratungen, die ich hatte, haben im Nordwesten Lagerräume oder Kleiderschränke. Und in diesen herrscht immer Chaos. Weil dort herrscht das Element Luft.
Spannend, ja.
Vata steht in Verbindung mit Luft, ja. Und wenn dann die Vata-Konstitutionen auch noch ihre Kleiderschränke im Luftelement haben, dann ist da also sozusagen Hopfen und Malz verloren. Ja. Okay. Braucht sich keiner einen Vorwurf machen, dass er diesen Kleiderschrank nicht in Ordnung halten kann.
Ah, sehr gut, okay. Spannend.
Genau. So, daher kam jetzt dieser Impuls auch am Eingang mit so einer Dosha, dafür Ordnung zu sorgen. Ja. Mhm. Und du siehst aber, es ist halt unheimlich individuell. Ja. Mhm. Es gibt einfach dieses One Solution Fits All, es gibt einfach nichts. Und das ist auch das Wundervolle daran.
Wir haben, was ich total spannend finde, ich habe dich gefragt im Vorgespräch, wonach gehst du, wenn die jetzt eine Familie konsultiert und sagt, bitte hilf uns, das Haus nach was du auszurichten. Da leben verschiedene Menschen mit verschiedenen Konstitutionen. Wie gehst du dann vor?
Auch da ist wieder die erste Antwort, wir schauen uns den Ist-Zustand an. Mhm. Egal, was die Ideen sind, Projekte, die so im Kopf sind. Es ist tatsächlich die gleiche Antwort, wenn man jetzt zum Beispiel über Neubau nachdenkt. Ist die gleiche Antwort. Ja? Auch da schaue ich mir den Ist-Zustand am optimalsten zuerst an. Und schau, welche Familienmitglieder haben welches Nakshatra, haben welche Konstitution. Und wenn das geklärt ist, dann kann man reingehen und eben schauen, was bringt denn das Gebäude, das wir uns anschauen, mit? Weil das ist ja eine Koexistenz sozusagen. Ja. Ich schaue mir den Ist-Zustand der Bewohnenden an, aber eben auch den Ist-Zustand des Gebäudes oder der Wohnung. Und analysiere diese nach Vastu und da habe ich ein Ergebnis. Und jetzt wird dieses Ergebnis, das ich in dieser Analyse habe, da tut sich eigentlich immer, also zu 100%, wenn ich mir einen Bestand anschaue und analysiere, dann tun sich immer 1 bis 3 Themen vor.
Zum Beispiel?
Ich nehme gerade die letzte Beratung wieder als Beispiel. Das habe ich angeschaut und das Haus ist sehr stark aus dem Norden rausgedreht. Das hat dann was mit.
Das heißt mit dem Eingangsbereich oder nach was geht das?
Nee, das ist wirklich dann das Haus, also dass das eine der Wände 0 Grad ausgerichtet ist nach Norden. Und wenn das nicht der Fall ist, sondern die sehr weit Richtung Osten oder Westen rausgedreht ist, dann hat das was dann, also das steht dann in Verbindung damit, dass im Kopf immer viel los ist. Ja, dass mental da ganz, ganz schwer ist, zur Ruhe zu kommen, so weit herausgedreht das ist. Hat was damit zu tun, dass die Energien dann nicht mehr so einfließen können. Zusätzlich war es dann dort der Fall, dass das Zentrum wirklich komplett blockiert ist. Habe ich ganz selten gehabt. Es gibt so 3 Abstufungen, die man dann noch als okay bewerten kann, weil man sie noch optimieren kann. Aber hier war jetzt der Fall, dass sogar der Brahma Bindu, das ist der Punkt im Zentrum, wo die kosmische Energie einströmt von oben, die Energie, auch komplett blockiert war, also einfach in Wänden drin saß, ganz praktisch gesagt. Ja. Zusätzlich waren dann da noch eine verkehrt darum drehende Spindeltreppe im Wasserelement, was dem Kopf zugeordnet ist.
Okay.
Ja, es gab noch ein paar mehr Aspekte, aber du siehst allein schon diese 3, das weist so darauf hin, dass für die dort wohnen, zwar immer wieder viel an Energie da ist, weil die Erdenergie, die kam dort super rein, aber dass es schwer ist, dass es sich schwer anfühlt, Dinge umzusetzen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ja, in anderen Grundrissen kann ich dann rauslesen, dass man das Gefühl hat, dass gar keine Energie reinkommt und alles anstrengend ist, was man anfängt. Oder ein anderes Beispiel wäre, dass jemand 100 Millionen, 1000 Ideen und Projekte also Ideen hat und Projekte auch anfängt, aber sie einfach nicht umgesetzt bekommt, dann ist wahrscheinlich ein Vastu defekt im Feuer, ja, was mit Transformation und Umsetzung zu tun hat.
Mhm. Das heißt, das spricht auch für das, dass du zu Beginn immer fragst, wie ist der Status quo? Weil wenn das mit mir schwingt, also ich bin quasi in dieser, jetzt zum Beispiel viel Water-Energie, ganz viele Ideen, kann es aber schwer dann in die Welt bringen, dann fühle ich mich vielleicht angezogener in so einer Umgebung. Ist das so?
Ja, in Vastu-Neubauprojekten mit Water-KundInnen, die wollen immer den Nordwesten komplett frei und offen haben, weil die halt dieses Luftelement so anzieht. Aber das ist dann wieder mit, wie mit der Gewohnheit, ja. Es muss halt ausgeglichen werden. Für die Vatas ist es super wichtig, im Erdelement zu schlafen, zum Beispiel. Ja, also wer viel Vata hat oder wer eine Vata-Disbalance hat, ja, ganz wichtig, im Erdelement zu schlafen und den Schlafraum, egal wo er ist, auch ein allgemeiner Tipp an der Stelle, egal wo der Schlafraum ist, den wirklich zu gestalten im Sinne von Erde. Element Erde. Alles, was für dich was mit Erde zu tun hat. Von braunen, kakaobeigen, waldgrünen Wänden über Holzbett, über Holzboden. Da dürfen auch schwere Pflanzen und schwere Möbel rein, wobei bei Pflanzen mit dem Sauerstoff ein bisschen aufpassen. Kleine Side Note. Aber das ist zum Beispiel für jemanden, der in der Vata-Disbalance ist, super wichtig. Also nicht nur aus Vastu-Sicht, sondern auch aus ayurvedischer, für einen gesunden Schlaf zu sorgen, damit der Körper wirklich zur Ruhe kommt und wirklich in den Austausch von Giftstoffen gehen kann und die absondern kann, damit der Zungenschaber morgen auch was zu tun hat.
Ich wollte da eine spontane Frage auch stellen, weil du über den Schlafplatz gerade sprichst. Ich habe jetzt selber die Erfahrung gemacht, wir liegen gerade mit dem Kopf am Fußende, weil sie für mich immer mehr herausgestellt hat, ich schlafe nicht gut an dem Schlafplatz, wo wir jetzt sind. Da war das die Küche quasi war vorher auf meinem Kopfende und das der Kopf zeigt die Richtung Osten. Ich habe auch viel Pitta in meiner Konstitution und ich schlafe jetzt deutlich besser mit dem Kopf nach Westen und quasi die Füße zeigen zur Küche. Da wollte ich die fragen, macht das Sinn aus Vastu-Perspektive?
Also ganz generell einmal vorab, weil es bestimmt die ZuhörerInnen interessiert, es ist in drei Himmelsrichtungen völlig in Ordnung zu schlafen. Es gibt nur eine, wo man darauf achten soll, dass der Kopf nicht im Norden liegt. Der Kopf im Osten, im Süden oder im Westen ist okay. Alles drei hat nochmal unterschiedliche Qualitäten, aber ist grundsätzlich erstmal okay. Jetzt nehmen wir dich mal als Beispiel. Interessant wäre an der Stelle jetzt, wo in deiner in deinem Wohnfeld dein Bett überhaupt sitzt. Also nur die Ausrichtung des Kopfes ist der eine Aspekt, aber der andere ist auch, wo in dem Gesamtkontext von deinem Wohnfeld steht überhaupt dein Bett. Weil wenn das an sich schon im Feuerelement steht, dann ist es an sich schon schwierig, dort zu schlafen. Ist gerade für Frauen
im Westen ist der Raum.
Westen ist zwischen dem Erd- und dem Luftelement. Ja, also ist der Übergang dieser beiden Elemente. Und der Kopf dann noch nach Westen ausgerichtet. Also du hast vorher den Kopf nach Osten ausgerichtet hab, und dann war der Kopf zur Küche hin.
Ja, genau.
Im Nebenraum.
Ja.
Das heißt, die Küche ist in eurem Zentrum?
Ja, die ist, wenn man reinkommt, ist gleich Küche. Das ist, ja.
Das ist spannend. Also die Küche ist tatsächlich genauso priorisiert wie das Schlafen. Mhm. Nächster Allgemeintipp. Guck mal, die hageln hier nur so vor.
Super.
Raus. Egal, wo das Schlafen ist, Erdelement stärken und egal, wo die Küche ist, Feuerelement stärken. Die einzigen Positionen für die Küche, wo man vorsichtig sein muss oder mal kurz Rücksprache halten soll, ist, wenn die im Zentrum oder im Nordosten sitzen. Weil im Zentrum, ne, die kosmische Energie einströmt, Prana-Lebensenergie. Und da muss man für Ausgleich sorgen. Wenn da zu viel Feuer ist, kann es auch nach hinten losgehen. Also die Schlafqualität hängt vom einen davon ab, wie das Bett ausgerichtet ist, aber auch wo das Bett steht und natürlich im Gesamtkontext, was gibt's ansonsten für Disbalancen im Gesamtkontext? Ja.
Es gibt schon ein ganz gutes Bild, wie du da vorgehst, auch in deinen Beratungen, weil man kann bei dir auch Checks machen auf ja einzelne Räume.
Aha.
Und du hast uns ja 5 Was-Du-Tipps auch mitgebracht. Also das, ich weiß nicht, ob die 2 schon dazu gehören, so ganz Praktisches.
Die sind sogar schon erweitert. Also wir haben so 10 allgemeine und ich habe gesagt, aufgrund der Länge des Podcasts machen wir mal 5. Das waren jetzt schon von den erweiterten 10. Also die 5 Tipps für mehr Harmonie und Ausgeglichenheit nach Vastu hören sich tatsächlich total banal an, sind aber wirklich, wirklich wichtig. Von Herzen kann ich die jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin empfehlen. Nämlich das ist als erstes, die Räume sauber und ordentlich zu halten. Und das hat ganz einfach was damit zu tun, dass es Respekt bedeutet, dass du dem Raum, der dich schützt, der dir den Raum für deine Entwicklung bietet, der deine Familie beherbergt, wir dürfen so dankbar sein, dass wir diese Räume haben und dass sie uns, also den Raum für Sein überhaupt geben. Und dafür dürfen wir den Räumen mit Respekt gegenübertreten und sie sauber und ordentlich halten. Auch das hat was mit zum Beispiel Schuhe ausziehen zu tun, bevor man weitertritt aus dem Eingangsbereich. Oder ganz und gar sogar die Hausschlappen ausziehen, bevor man dann zur Meditation oder zum Yoga übergeht. Dann der nächste Tipp, der 2. wäre, mit Lieblingsfarben und schönen Dingen, die für dich schön bedeuten, gezielt zu arbeiten. Also grundsätzlich ganz viel nichts, also grundsätzlich ist immer weniger mehr. Aber das, was dann da ist, wirklich zu schauen, was bedeutet das für mich? Ja, dieses Bild, was bedeutet das für mich? Was löst es in mir aus? Weil das ist das, was wichtig ist in deinem Wohnfeld. Es ist völlig egal, wenn ich in der Beratung bin, fragen mich die Leute so, dieses Bild, wo sollen wir das am besten hinhängen?
Ja.
Und dann sage ich, das ist eine gute Frage und du beantwortest mir die jetzt. Weil, was löst es denn bei dir aus? Ja? Und wenn wir dann Paare haben oder Familien, dann ist es auch wichtig, was es bei jedem Einzelnen auslöst. Und da sprechen wir dann auch drüber. So, was bedeutet das für dich? Es ist eine unheimlich reflektierende Arbeit, die ich da tue.
Schön, ja.
Und das ist Tipp 2. Also wirklich in sich reinspüren, was tut mir gut an Farben und was ist für mich schön und das gezielt positionieren im Wohnfeld oder im Arbeitsfeld. Das 3. haben wir schon ausführlich gesprochen, nämlich den Eingangsbereich bewusst hell, einladend gestalten. Das 4., dass man regelmäßig räuchert. Räuchern hat auch diverse Aspekte, wissenschaftlich belegt, Bakterien abtötend, aber eben auch einen spirituellen Aspekt, dass Energien, die blockiert sind, frei macht. Nach einer Beratung ist von mir grundsätzlich die Empfehlung, dass wir noch eine Bastu-Raumreinigung machen. Die ist dann noch mit Mantren zitieren und mit gewissen Abläufen, rituelle Abläufe, bestimmtes Räucherwerk und auch mit Blütenblättern darbringen. Und das hat halt viel mit Respekt zu tun und Dankbarkeit. Und das kann man in so einem etwas größeren Umfeld machen, mit halt einer Vastu-Expertin, Vastu-Experten oder sogar einem Pujari, wenn eine ganz große Reinigung ansteht. Als ich jetzt zum Beispiel umgezogen bin, habe ich erstmal unseren Pujari Amara angerufen und gesagt, wann bist du das nächste Mal in der Nähe? Wir müssen eine Vastu-Shanti machen. Das ist dann noch größer, richtig mit Feuerzeremonie. Aber das kann halt auch jeder für sich selbst machen.
Wie macht man das zu Hause mit den einfachen Räucherstäbchen?
Eine Anleitung bin ich gerade am Ausarbeiten, also folgt mir und dann gibt's das irgendwann über meinen Blog. Aber was auf jeden Fall funktioniert, sind Räucherstäbchen. Ich würde tatsächlich noch eher die Harze empfehlen, wenn jemand Lust hat, da ein bisschen mehr mit zu machen. Räucherstäbchen sind das Einfachste. Und dann Weihrauch, Salbei, am besten weißer Salbei oder Sandelholz. Das sind so die 3, die Qualitäten der Reinigung halt haben.
Aber gehst du dann durch jeden Raum und holst es wirklich so ganz bewusst in jede Ecke mal rein oder wie machst du das?
Also ich tatsächlich mache halt meine eigene Vastu-Raumreinigung dann immer, ne, mit Mantren zitieren und so weiter. Ich mache immer das volle Programm dann, schnell, weil ich bin geübt. Aber für den Hausgebrauch, wenn man nicht geübt ist, empfehle ich in Toilettenräume, also in Räume, wo ein WC drin ist.
Ja.
Sich einfach so Räucherkegel oder halt Räucherstäbchen reinzustellen und einmal die Woche das anzumachen. Fenster zu, Tür zu, Rauchmelder aus.
Ah, ja, guter Tipp.
Und dann anzünden und dann lässt es halt abbrennen und das räuchert dann einmal durch. Und wenn ich die Woche drauf dann irgendwann wieder anmache, dann mache ich halt einfach das Alte weg und das Neue wieder hin. Da habe ich mir überall meine kleinen Stationen gemacht. Ja,
also weil von so der die Toilette Räume. Ausgehend, da bleibt dann die Tür offen und dann geht es in die restlichen...
Nein, ich meine wirklich die Räume, in denen WCs sind, dass man sich dort so ein kleines Depot macht und einmal die Woche dort einfach anzündet, wenn man sowieso sein Geschäft erledigt.
Okay.
Hat, ja, dann die Tür schließt und
nur
dann,
dann
räuchert es da durch. Genau. Also das ist nur die Empfehlung für WCs, für Räume mit WCs.
Ah, okay. Mhm, verstehe.
Weil das sind die wichtigsten zum Sauberhalten.
Ja, okay.
Mhm. Und zusätzlich, dass man halt schaut, wenn man es einmal die Woche oder einmal im Monat schafft oder halt egal, wie man es halt schafft, dann mit einem Räucherwerk, wie zum Beispiel Weihrauch. Also ich mag das am liebsten mit Weihrauch oder Salbei. Mhm. Entweder so ein Salbeibündel, dass du dir anzündest und dann einfach durch die Räume gehst, also schleudern jetzt nicht, aber so sanft verwehen den Rauch, ja, in den Türrahmen rein, überall an die Möbel dran, unten drunter, ja, unter die Möbel. Grundregel ist, dort wo Spinneweben ist, möchte auch gern geräuchert werden.
Okay.
Aber da möchte ich gar nicht so sehr ins irgendwas muss oder soll, sondern es ist viel wichtiger, dass man es tut. Ja, dass man sich die Zeit nimmt, einmal die Woche, einmal im Monat Räucherpfändchen herzunehmen und es anzumachen und einmal einfach durch alle Räume durchzugehen. Ja. Wenn ich jetzt anfange von so herumdrehen und das noch da sagen und das hier rum, dann ist die Barriere viel zu hoch, also fangt lieber an.
Ja, ja. Also das war zum einen der Hauseingang, hell und sauber, ordentlich, dann generell Ordnung halten, dann aufs eigene
Gefühl.
Genau, die Farben schauen, was passt zu einem, also aufs eigene Gefühl schauen, wie fühle ich mich damit. Dann war Räuchern.
Mhm. Und als fünftes, schöne, ruhige, was für dich harmonische Klänge bedeutet, abspielen. Und da möchte ich ganz kurz auch nochmal zum Hintergrund gehen, warum? Weil Architektur räumliche Musik ist. Und das ist was bei mir einen Moment gebraucht hat, bis ich mich drauf einlassen konnte. Und auf einmal hat es Klick gemacht und das war eine gefühlte Erleuchtung, als ich verstanden habe, dass Räume oder Häuser wie Musikinstrumente sind und eben ihre Schwingung haben. Und Musik hat ihre Frequenz und ihre Schwingung und die sind eigentlich eins. Ja, deswegen kannst du über Musik einen Raum verbessern. Also heilen ist jetzt in meinem Gefühl ein bisschen too much, aber so wird's auch beschrieben tatsächlich. Ja. Aber du kannst eben über Frequenz Einfluss auf den Raum haben. Umgekehrt hat der Raum durch seine Frequenz einen Einfluss auf dich. Und die kannst du selbst erzeugen, indem du Mantren rezitierst oder eben meditative Klänge. Also das absolute Optimum ist Raga-Musik. Das ist Jazz-ähnliche Musik aus dem indischen kulturellen Kontext, ja, mit einem ganz bestimmten Rhythmus, hört sich aber an, als würde jemand einfach irgendwas spielen, rumgedudel. Aber es hat einen ganz speziellen Rhythmus, ganz spezielle Abfolgen und ist hochkomplex zu spielen. Und wenn es wirklich zu solchen Optimierungen wie mein Beispiel von vorhin zum Beispiel kommt, wo so viel im Bestand eigentlich wirklich umgebaut werden müsste, dann ist das eines von diesen feinstofflichen Tools, das wir haben zur Korrektur, zur Optimierung, dass diese Raga-Klänge abgespielt werden und dann tatsächlich 24/7.
Wirklich?
Wow. Ja. Mhm. Allerdings, und das finde ich auch so wunderbar, was du, weil es halt einfach praktisch ist, es ist nicht wichtig, dass es jetzt irgendwie total laut ertönt durchs ganze Haus, sondern es ist wichtig, dass es abgespielt wird, weil in dem Moment, auch wo es leise ist, dringt ja die Schwingung in den Raum. Egal, ob das jetzt laut oder leise ist, die Schwingung ist dann da. Das heißt, du kannst das halt auch einfach sehr leise laufen lassen. Aber zum Start erstmal meditative Musik, etwas, was für dich eben Ruhe bedeutet, Anbindung bedeutet, harmonische Klänge bedeutet, das abspielen zu lassen.
Mhm. Wunderbar. Ja, vielen Dank für die Tipps. Jetzt hat man wirklich einen guten Eindruck gekriegt, wie so eine Vastu-Beratung aussehen kann und wie individuell die auch ist. Wie kann man sie denn mit dir verbinden und mit dir arbeiten? Und was bietest du an für Einzel, also wenn man jetzt keine Firma ist, wenn man sagt, ich möchte jetzt daheim mal von dir schauen lassen, was kann ich denn optimieren?
Von ganz schnellen Dingen, die nenne ich Quast. Was to Quick Checks, im Prinzip erstmal einen groben, das ist das richtige Wort. Was to Quick Checks, um einen groben Überblick zu bekommen. Ein Was to Quick Check, den ich anbiete, ist zum Beispiel zur Grundstücksanalyse. Also wenn jemand auf der Suche ist, dass ich mir die Grundstücke, die zur Auswahl stehen, flink anschaue, bewerte die wichtigsten Aspekte und schaue, ist es jetzt so schlecht, dass man das gar nicht hinkriegt? Oder ist das so, dass nur ein oder zwei wichtige Aspekte nicht so gut sind und wir die durch ein sehr gutes Vastu-Haus einfach ausgleichen können. Oder halt ein Vastu-Quick-Check zu einem Raum. Es wird gerne genommen zum Beispiel für Arbeitsräume, also fürs Homeoffice, dass man sich da richtig ausrichtet. Wobei ich sagen muss, die Quick-Checks, das ist ein leichterer Einstieg und das ist auch cool, weil ein bisschen Vastu ist besser als gar kein Vastu.
Ja. Yeah.
Aber am Ende des Tages ist das Ganzheitliche natürlich nur dann von mir beratbar, wenn ich mir auch ganzheitlich das Haus oder die Wohnung anschauen kann oder den Planungsprozess begleiten. Und dann gehen wir halt in die Analyse. Und das sind dann die klassischen Beratungen, die teilen sich auf in wie viele Räume und wie viele Ebenen Häuser und Wohnungen haben. Und dann bieten wir Planung an. Haben uns allerdings auf ganz frühe Leistungsphasen konzentriert, weil es super, super wichtig ist, am Anfang eben zu schauen, was wird alles oder was muss alles berücksichtigt werden, damit das Projekt gut läuft. Und das ist jetzt bei uns natürlich eine Mischung aus professioneller Architektur und Vastu. Das heißt, auch hier ist Zustand immer zuerst anschauen und dann gehen wir da in eine Zielfindungsphase. Das ist zwar konventionelle Architektur, wird aber leider nicht gelebt. Aus meiner Sicht ist es aber super wichtig, wenn ich mich irgendwie mit Immobilien auseinandersetze, dass ich mir eine Zeit für eine Zielfindungsphase nehme, in der ich definiere, was ich überhaupt will. Die meisten kommen nämlich eigentlich alle kommen zu mir und meinen, sie wüssten, was sie wollen. Fakt ist aber, dass die meisten nicht wissen, was sie wollen. Und das stellt sich meistens erst während der Planung heraus. Und dadurch wird der Planungsprozess länger und teurer.
Ja, ja. Aber dafür, was sehr, sehr persönlich ist, da kommen wahrscheinlich auch viele persönliche Themen hoch, oder?
Ganz genau. Deswegen reflektiere ich super viel am Anfang. Und dafür braucht es natürlich die Offenheit und das Vertrauen auch, bevor das Projekt gefühlt startet, darin zu investieren, die Basics aufzusetzen. Aber ist ja eigentlich total logisch. Wenn du die Basics geklärt hast, float alles andere natürlich viel einfacher.
Ja.
Und aus dieser Zielfindungsphase heraus empfehlen wir dann eine erweiterte Vorentwurfsplanung. Also was wir dann machen, ist eine erweiterte Vorentwurfsplanung. Das heißt, wir bauen das Haus auf dem Grundstück schon in 3D. Allerdings ohne, dass wir entscheiden, was für Materialien, ohne irgendwelche Statik, ohne irgendwelche regionalen Vorschriften zum Beispiel. Und dann übergeben wir das Projekt an regionale Architekturbüros, an regionale PlanerInnen.
Wow.
Und auf diese Weise können wir nämlich zum Beispiel begleiten wir gerade Projekte in Indien, in Südamerika, in der Schweiz, in Österreich, überall in Deutschland, weil wir machen die Planung dann im Prinzip so weit, dass sie von jemandem, der vor Ort ist, mit dessen Wissen an die Bedingungen und die Regularien vor Ort angepasst werden
können. Mhm.
Ja, das sind so die Angebote, die wir so haben. Und natürlich die Meditation.
Ja, Kim, du hast uns auch was mitgebracht, beziehungsweise den ZuhörerInnen, und zwar eine Meditation. Du bist ja Meditationslehrerin und wir haben in den Shownotes verlinkt deine Meditation Raumbewusstsein Wahrnehmung. Wenn ihr euch da anmeldet für Newsletter, ist als Dankeschön ein Gutscheincode für die Meditation, die es bei der Kim auf der Website gibt. Und magst du uns noch kurz erklären, um was geht's bei dieser Meditation?
Super gerne, weil das ist mein Herzensding. Es ist zwar das Kleinste von allen, aber es ist eigentlich das Größte, weil wenn wir nicht wahrnehmen können, was um uns herum ist, dann hat das zwar einen Einfluss auf uns, aber dann können wir damit nicht arbeiten. Und deswegen ist eben auch die Meditation ein großer Teil von dem, wie ich auch arbeite und wie ich auch mit Kunden arbeite, wenn ich da spüre, dass da Wahrnehmungsarbeit zu leisten ist. Dann empfehle ich nämlich genau die. Deswegen möchte ich sie euch super gerne schenken an der Stelle. Das ist sozusagen zum Einstieg, ja, das Raumbewusstseinsmeditation zur Wahrnehmung, also zu üben, die Sinne zu trainieren, die man braucht, um wahrzunehmen.
Das ist super schön. Das spricht auch total das an, was wir mit der Jade Flower Academy machen, nämlich wieder ins Spüren kommen mit dem eigenen Körper, den Körper lesen lernen und ja, die in diese Verbindung gehen mit innen und außen. Und ich durfte auch die Elemente-Meditation schon machen. Das ist dann der Next Step, den du angesprochen hast. Und es ist wirklich faszinierend, wie du da durchführst und sie die Elemente ganz automatisch ausrichten. Das ist eine wunderschöne Meditation. Auch, ja.
Ja, das ist auch das Feedback, was ich bekomme, weil wenn du halt selbst erlebst, wie du in Verbindung mit dem Raum gehst, wird so viel so klar.
Absolut.
Ohne groß drüber sprechen zu müssen.
Ja.
Ganz wundervoll.
Ja. Kim, gibt es noch was ich dich noch nicht gefragt habe, was du noch sagen möchtest?
Eine Vielzahl an Dingen, Ursula.
Es ist die Zeit viel zu kurz. Das ist so ein tolles, spannendes Thema.
Ja, ich könnte über Vastu und Ayurveda und die ganzen Zusammenhänge wirklich stundenlang referieren. Aber das Wichtigste, wie ich finde, ist, in das Spüren zu gehen. Ja, also wirklich ins Bewusste zu gehen. Und eben den Raum zu respektieren und gleichzeitig zu nutzen. Rechte und Pflichten, wie man so sagt. Ja. Eben dem Respekt gegenüberzubringen und verstehen, dass äußere Raum ein Teil von uns ist. Genauso wie der Körper ein Teil von uns ist und der Geist ein Teil von uns ist. Wenn wir den sorgsam und in Balance gestalten, dann tun wir unserer Entwicklung was Gutes. Und das ist ja das Ziel. Also wir wollen uns ja alle entwickeln, möglichst in eine positive Richtung. Und das macht das Ayurveda. Das ist das, was Ziel von Schottisch. Das ist einfach das Ziel des vedischen Lebens, des Lifestyles, in der Entwicklung auf einem Weg zu gehen, der eben für uns vorgesehen ist. Und das ist das, was der Vastu-Anteil daran tun kann, ist uns dabei zu unterstützen, das, was für uns in diesem Leben vorgesehen ist, als Aufgabe anzunehmen und durchzuleben, um sich weiterentwickeln zu können. Und das bedeutet für den einen was anderes als für die andere. Und ich begleite einfach so, so, so gerne die Menschen dabei. Ich bin dankbar für jeden Mensch, der ein kleines, klitzekleines bisschen Vastu in sein Leben lässt und sehe das auch eben total locker und offen und bin da auch von meiner Vastu-Linie dem Lehrer sehr dankbar. Das ist Dr. V. Ganapati Stapati. Der kommt aus Südindien oder kam, der ist gestorben vor 3 Jahren. Und ich bin ihm unheimlich dankbar, weil er dieses Vastu-Wissen für uns, in Anführungszeichen westlicher, ich mag diesen Begriff nicht, aber ihr wisst dadurch, was ich meine, es begreiflich gemacht hat, indem er diesen kulturellen Kontext ein bisschen rausgelöst hat und dieses Wissenschaftliche daran hervorgestellt hat. Und das macht es für uns halt greifbarer. Das ist das eine und das andere, also das ist die Arbeit, die er geleistet hat, für die ich so, so dankbar bin. Und das andere ist, dass er gesagt hat, bringe in ein Projekt so viel Vastu, wie ein Projekt verträgt.
Wow, super.
Ja. Und das finde ich ganz, ganz wundervoll, weil es steht nicht jeder Mensch am gleichen Punkt. Und wie gesagt, ein bisschen Vastu ist besser als gar kein Vastu, genauso wie ein bisschen Meditation und Ayurveda einfach besser ist als den Kopf einzuziehen und zu denken, jetzt habe ich das nicht gemacht, deswegen mache ich gar nichts mehr.
Sehr weiser Rat, ja. Ich finde es sehr schön, dass du an der Stelle noch deinen Lehrer ansprichst und auch da Anerkennung und Wertschätzung zeigst und dass du da so an der Wurzel bist, das ist super schön. Also wirklich authentisch, das auch weitergeben kannst, dein Wissen.
Ja, das ist auch der Punkt gewesen, an dem ich dann endlich mich angekommen gefühlt habe. Und dann hatte ich ja zu Beginn erzählt, ich habe jahrelang gesucht und immer gelesen und da und hier und da. Aber in dieser Linie, das ist einfach wirklich tiefes Wissen und gleichzeitig total praktisch, so dass wir es auf alles anwenden können, eben auch aufs Bauen im Bestand oder auf Wohnungen, die bestehen. Weil in den Schriften steht nichts von Optimierung von Wohnungen. Da steht nur, wie wir, also nur in Anführungszeichen, wie wir ein neues Haus nach Vastu bauen. Aber was diese Linie eben lehrt, ist die Ableitung dessen, sodass wir das für heute anwenden können. In Deutschland als Beispiel gibt es mehr Einfamilienhäuser als Familien. Total was? Verrückt.
Es ist verrückt, ja.
Ja, und es zeigt aber, wie wichtig das ist, dass wir mit Bestand umgehen.
Absolut.
Und sanieren und uns mit dem, was es schon gibt, auseinandersetzen. Und da bin ich sehr, 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 sehr dankbar für, dass da so viel Arbeit geleistet wurde und ich da so eintauchen durfte und immer noch meine Fragen beantwortet bekommen.
Ja, das ist sehr einzigartig, was du machst, all diese Verbindung mit Vastu und Architektur. Und deswegen umso mehr danke an der Stelle nochmal für deine Zeit, für die Einblicke in deine Arbeit. Und ja, ich hoffe, dass wir das wiederholen dürfen, weil das so eine Tiefe und ich kann mir vorstellen, dass da viele Hörer dann sagen, bitte mehr davon.
Super, ich spreche gern darüber, stellt eure Frage.
Super. Ja, herzlichen Dank, liebe Kim. Vielen Dank fürs Dasein.
Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Ursula von Herzen dankbar, dass du den Raum fürs Vastu hier öffnest und das mit in die Welt trägst. Vielen, vielen Dank.
Wenn du das Gehörte hilfreich für dein Leben findest, dann abonniere unseren Podcast, indem du auf Folgen klickst. Hinterlass uns auch deine Bewertung und hilf so anderen, diesen Podcast zu finden. Wenn du dein Ayurveda-Wissen weiter vertiefen möchtest, wirf gerne einen Blick auf unsere kostenfreien Angebote und unser Kursangebot auf www.jadeflower.academy. Bei uns kannst du lernen, mit Ayurveda die natürliche Intelligenz deines Körpers zu verstehen und seine Zeichen zu lesen. Du hast den Podcast der Jade Flower Academy mit mir, Ursula Feuerherd, gehört.